Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns sehr gefreut, ins Glanerland zu kommen. Wir haben mal anderthalb Jahre hier gewohnt, in Ennendau. Wir haben da unsere Praktikumszeit gemacht. Ich habe regelmäßig in Niederrhoden eine Bibelstunde gehalten. Also zurück an den Tatort. Wir haben diese Zeit sehr genossen. Wir sind dann ausgesandt worden von Glarus aus nach Vorarlberg, nach Dornbirn. Haben dort in unserem Wohnzimmer begonnen, eine Gemeinde zu gründen. Die durfte dann langsam, aber stetig wachsen, bis dann etwa 200 Erwachsene und 60 Kinder zugehörten. Und dann haben wir das abgegeben, dieser Gemeinde, und seither bin ich in der Leitung der FEG Schweiz, bin dort verantwortlich für Gemeindegründung und Mission. Das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Hüte auf. Ich bin in der Vision Schweiz in der Leitung mit dabei, ich bin in der Vision Europa in der Leitung mit dabei, aber die leite ich dann auch noch gerade selber. Vision Global, das ist unser jüngstes Kind, da bin ich die ganze Leitung. Es gibt keine sonst. Und da arbeiten wir sehr eng zusammen mit SAM Global. Dort bin ich dann auch wieder im Vorstand mit dabei. Das heißt, gesamthaft bin ich im Moment mitverantwortlich für rund 165 Mitarbeitende in 17 Ländern auf 4 Kontinenten. Das heißt, es ist so mein Alltagsblick, die ganze Welt im Blick zu haben. Nun, heute Morgen bin ich hier als Leiter der Vision Europa, und von einem Missionsleiter kann man ja erwarten, dass er mit Geschichten aus der Mission beginnt. Ich habe 3 Dinge heute Morgen vor mit euch. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Ich will mit euch um die ganze Welt reisen. Ich will mit euch den Römerbrief durchnehmen. Und ich will mit euch die ganze Kirchengeschichte und Missionsgeschichte anschauen. Seid ihr ready? Gut. Da müssen wir natürlich vorwärts kommen, oder? Deswegen umkreisen wir mal die halbe Welt und landen in Papua-Neuguinea. In Papua-Neuguinea, das ist eine Insel, gibt es viele Volksgruppen, die voneinander ziemlich isoliert leben. Und viele dieser Volksgruppen hat man erst in den letzten 70, 80 Jahren überhaupt entdeckt. Eine davon sind die Tuaribe. Und da kamen dann Bibelübersetzer in diesen Stamm, haben die Sprache erforscht, die Bibel übersetzt, und als die fertig war, also das Neue Testament, wollte die asiatische Bibelgesellschaft mit einer Delegation zusammen mit diesem Volk das feiern. Maurice Harvey war der Leiter, er war früher mal Fotograf gewesen, jetzt eben Leiter der Bibelgesellschaft. Und sie flogen mit einer ganzen Delegation in den Busch, sie landeten, stiegen aus dem Flugzeug aus und waren mutterseelen alleine. Da waren einfach keine Leute, kein Empfangskomitee, nichts. Plötzlich hörten sie ein Rascheln im Busch, und dann kamen so gefährlich angemahlene Männer mit Speer im Anschlag auf diese Gruppe zu. Maurice Harvey beschrieb dann, das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich völlig vergessen habe zu fotografieren. Also die hatten wirklich Angst. Und dann löste sich der Leiter dieser Gruppe, kam auf diese Delegation zu und sagte, wenn nicht vor 20 Jahren das Evangelium angefangen hätte, in unser Herzen zu scheinen, dann hätten wir jetzt alle umgebracht, wie wir das jahrhundertelang mit jedem Fremden gemacht haben, der auf unser Territorium kam. Da hat das Evangelium einen ganzen Volksstamm verändert. Ich denke, deswegen war der wahrscheinlich größte Missionar aller Zeiten, der Apostel Paulus, so begeistert von diesem Evangelium. Er hat Folgendes gesagt im Römerbrief Kapitel 1, Vers 16 und 17. Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben, und sie im Vertrauen annehmen. An erster Stelle die Menschen aus dem jüdischen Volk und dann auch die aus den anderen Völkern. In der guten Nachricht macht Gott seine Gerechtigkeit offenbar. Seine rettende Treue, die selbst für das aufkommt, was er vom Menschen fordert. Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an. Und alle sind zu solchem Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schriften. Wer durch Glauben vor Gott als gerecht gilt, wird leben. Im Evangelium wird die Kraft Gottes sichtbar, erlebbar. Menschenleben werden verändert. Und Paulus war bekannt dafür, dass er Christus bekannt gemacht hat. Das war seine Mission. Christus bekannt machen dort, wo er nicht bekannt ist. Und deswegen habe ich mich dann gefragt, ja, wofür sind wir eigentlich bekannt? Also ich habe mich gefragt, wenn man jetzt in Dornbirn und Umgebung fragen würde, für was steht eigentlich die FVG? Was würden wir da für Antworten bekommen? Oder da im Glarnerland, wofür steht die FVG Nidrone? Wofür ist sie bekannt? Ich habe es dann für mich ein bisschen persönlicher gemacht und habe mich gefragt, ja, was würden meine Nachbarn wohl sagen, in dem Wohnblock, in dem wir wohnen, wofür ist der Jürg bekannt? Ich hoffe mal, dass ich so Worte hören würde wie, er ist freundlich, er ist hilfsbereit. Aber die wissen auch alle, dass ich Pfarrer bin. Bin ich bekannt dafür, Christus bekannt zu machen? Ich war vor einiger Zeit beim Gemeindegründungskongress in Deutschland. Wir hörten tolle Vorträge und bekamen Einblick in Gemeindegründungen in Deutschland, wo die Gemeindegründer dann erzählt haben, wie sich das so entwickelt. Und das war so typisch für die heutige Missionssituation in Europa. Da war ein Westdeutscher, der in Ostdeutschland eine Gemeinde gegründet hat. Da war ein Südkoreaner, der in Deutschland eine Gemeinde gegründet hat. Und da war ein Iraner, der in Deutschland eine Gemeinde gegründet hat. Der Iraner war vor 6 Jahren nach Deutschland gekommen, als Flüchtling. Er hat dann begonnen, eine Gemeinde zu gründen, wie wir, in seinem Wohnzimmer, mit 5, 6 Leuten. Und im Laufe vom Erzählen hörte ich dann, dass die Gemeinde auf 100 Erwachsene und dementsprechend Kinder gewachsen ist, in 6 Jahren. Solche Dinge, die bewirken bei mir, dass das Kopfkino eingeschaltet wird. Und ich habe mir dann gedacht, sowas habe ich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht gehört, ein solches Wachstum. Also der wird wahrscheinlich eine Migrantengemeinde gegründet haben. Ich weiß, dass Afghanen und Iraner zum Beispiel sehr offen sind für den Glauben. Ich habe gerade diese Woche einen Bericht gehört, wo Missionologen behaupten, die größte Erweckung, die im Moment in der Welt stattfindet, ist im Iran. Also das ist einfach eine Migrantengemeinde, deswegen ist die so schnell gewachsen. Im Laufe der Zeit merkte man dann, nein, da sind mindestens die Hälfte einheimische, deutsche Eingeborene sind dabei. Dann habe ich gedacht, naja, das sind wahrscheinlich Transferchristen, oder? Die waren halt vorher in anderen Gemeinden und Kirchen und fanden das vielleicht eine Gemeinde mit orientalischem Flair, keine Ahnung, fanden das vielleicht spannender. Ich habe mich wieder geirrt. Diese 50 Deutschen sind durch diese Gemeinde zum Glauben gekommen. Die meisten ohne irgendeinen kirchlichen Hintergrund. Da habe ich gedacht, sowas habe ich schon lange nicht mehr gehört. Was ist das Geheimnis von diesem Pastor? War dann meine Frage. Und der Moderator stellte dann die entscheidende Frage. Er sagte, du bist vor 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Du hast einen gewissen Außenblick. Was würdest du sagen, was ist das größte Problem von deutschen Christen? Das erzähle ich gerne in der Schweiz, oder? Er überlegte nicht lange, wurde sehr emotional und sagte: Ich bin im Iran zum Glauben an Jesus gekommen, habe ihn kennengelernt, habe gehört, was er für mich getan hat, dass er mir ein neues Leben gegeben hat, dass er mir meine Schuld weggenommen hat. Ich war so begeistert davon, ich konnte nicht schweigen. Ich habe das überall erzählt. Und das hatte Folgen. Meine Familie hat mich verstoßen. Ich habe meinen Job verloren. Ich landete x-mal im Gefängnis, bis der Staat mir mit Todesstrafe drohte, wenn ich nicht schweigen würde. Und dann bin ich geflohen. Und ich kam nach Deutschland und merkte ganz schnell, hier kann ich mit jedem, der mir über den Weg läuft, über Jesus reden. Da passiert nichts. Dann hat er unsere ungläubigen Gesichter gesehen und hat gesagt, naja, es gibt schon Leute, die zeigen mir den Vogel oder sie schütteln den Kopf oder sagen, du, von dem will ich nichts mehr hören, interessiert mich nicht, lass mich in Ruhe. Aber sonst passiert gar nichts. Und ich kann nicht verstehen, warum Christen in Deutschland, die ja den gleichen Jesus kennengelernt haben wie ich, die ebenso von ihrer Schuld befreit wurden, ein neues Leben bekommen haben, dass die schweigen, statt zu reden. Ganz ehrlich, ich war ja als Missionsleiter dort, aber ich fühlte mich zutiefst getroffen, weil ich gemerkt habe, das stimmt. Wie oft schon in meinem Leben habe ich wegen Menschenfurcht geschwiegen und habe das Evangelium von Jesus nicht weitergegeben. Wie hat es Paulus formuliert? Zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. Warum? Weil er begeistert war von dieser Botschaft von Jesus. Paulus war bekannt dafür, dass er Christus bekannt gemacht hat. Und diesen Auftrag, den hat Jesus ja jedem seiner Jünger gegeben. Damit wir jetzt beim Römerbrief ein bisschen vorwärts kommen, gehen wir zu Kapitel 15 und lesen dort mal die Verse 17 bis 19. Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Christus bekannt zu machen. Dieses Ziel hat Gott immer noch mit jedem von uns, Christus bekannt machen. Ich weiß nicht, wie bewusst euch ist, was Gott in den letzten 20, 30 Jahren in der islamischen Welt wirkt. Also wenn es interessiert, dann empfehle ich mal das Buch von Tom Doyle und Greg Webster, Träume und Visionen, wie Muslime heute Jesus erfahren. 23 Geschichten. Sehr viele Moslems haben Erfahrungen mit Jesus und sehen ihn entweder in Träumen oder in Visionen. Was auffällt ist, dass sie Jesus sofort erkennen. Ein zweites fällt auf, Jesus erklärt ihnen praktisch nie das Evangelium. Er schickt sie immer zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern. Ein Beispiel: Ein Moslem hat geträumt, hat Jesus gesehen und Jesus hat ihm gesagt: Geh auf diesen Platz. Dort steht ein Mann, der ist so und so angezogen, geh zu ihm und frag ihn nach mir. Er hat es gemacht und kam zum Glauben. Aus irgendeinem Grund will Jesus durch Menschen Menschen erreichen. Er will uns gebrauchen. Ich finde das nicht so eine gute Idee, aber er hat sich zu dem entschlossen und macht das. Ein zweites Buch, das gibt es noch nicht in Deutsch, aber in The House of Islam von David Garrison. David Garrison ist wahrscheinlich der bekannteste Missiologe für die islamische Welt. Und er hat eine Doktorarbeit geschrieben, wo er herausfinden wollte, wann in der Geschichte gab es in der islamischen Welt geistliche Aufbrüche. Und dann musste ich zuerst mal definieren, was ist ein geistlicher Aufbruch. Er hat das so gemacht, er hat gesagt, wenn aus einem Volk mindestens 1000 Menschen zum Glauben an Jesus gekommen sind, oder es wurden 100 Gemeinden oder mehr gegründet, egal wie groß die sind. Und dann ist er die ganze Geschichte des islamischen Zeitalters durchgegangen und hat geschaut, wann ist so etwas geschehen. Die erste Entdeckung war, in den ersten 1200 Jahren des Islam konnte er keinen einzigen geistlichen Aufbruch entdecken. Dann, also von 632 bis 1850, Tod Mohammeds, dann von 1850 bis 1980, also in 130 Jahren, 2, dann in 20 Jahren, 11 und im neuen Jahrtausend bis 14, als er das Buch schrieb, 65. Und diese Linie, die geht noch steiler empor bis heute. Also es sind wahrscheinlich schon weit über 100. Ähnliche Dinge erleben wir auch in der hinduistischen und buddhistischen Welt. Wir arbeiten zum Beispiel in Sikkim, das ist ganz im Norden von Indien, neben Nepal und Bhutan. Und dort haben Evangelien aus Finnland vor 130 Jahren begonnen, die erste Gemeinde zu gründen. Heute gibt es dort über 500 Gemeinden. Und die größte Not sind geistliche Leiter und deswegen investieren wir uns dort in die Ausbildung von Pastoren, damit die Gemeinden Leitung bekommen können. Also zusammengefasst, unser Auftrag ist es, Christus bekannt zu machen. Wir haben jetzt so einen Teil Kirchengeschichte oder Missionsgeschichte angeschaut. Wir gehen jetzt nochmals zurück zu Paulus. Paulus hat in rund 15 Jahren 3 verschiedene Missionsreisen gemacht. Dabei ging er in Länder, die heute so heißen: Syrien, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Albanien, Kosovo, Serbien. Er ging in zentrale Städte, hat dort Christus bekannt gemacht. Überall kamen einige Leute zum Glauben, somit entstand eine kleine Gemeinschaft, eine Gemeinde wurde gegründet. Er hat dann versucht, diese Gemeinden zu schulen, aufzubauen, aber meistens kam es innerhalb von ganz kurzer Zeit zu massiver Verfolgung und Paulus musste wieder flüchten. Dann hat er versucht, von außen Mitarbeiter vorbeizuschicken, Briefe zu schreiben und so weiter und so fort. Aber wenn man diese Gemeinden, die er gegründet hat, beobachtet, merkt man, die haben alle eine bestimmte DNA gehabt. Diese DNA kann man so zusammenfassen. Unser Auftrag als Gemeinde ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Das ist es, warum wir da sind. Darum existieren wir, Menschen zu Jüngern machen. Und wenn Gemeinden sich auf dieses Ziel konzentrieren und fokussieren, dann geschehen meistens 2 Dinge. Die Gemeinde entwickelt sich, sie wächst und es kommt sogar zur Gründung von neuen Gemeinden. Diese Gemeinden hatten die DNA, unser Auftrag ist es, jetzt unser Umfeld, unsere Provinz, unser Kanton zu erreichen. Dann bis zu unserem Land. Paulus hat in diesem riesigen Gebiet, das wir vorher gesehen haben, mindestens 13 Gemeinden gegründet, von denen wir wissen, wahrscheinlich waren es mehr. Aber dann schrieb er an Christen, die er selber gar nicht kannte, an die Christen in Rom, Folgendes. Jetzt finde ich in diesen Gegenden kein neues Missionsfeld mehr. Ich habe das am Morgen früh gelesen und habe den Satz nochmals gelesen und habe ihn nochmals gelesen. Dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Paulus, das ist doch nicht dein Ernst. Da gab es ja noch Tausende von Ortschaften ohne Gemeinde. Da gab es noch Millionen von Menschen, die das Evangelium nicht gehört haben, in diesem riesigen Gebiet. Paulus, wie kommst du nur auf die absurde Idee zu sagen, da gibt es kein Missionsfeld mehr? Ich habe dann gedacht, vielleicht habe ich die falsche Bibelübersetzung, die gute Nachrichtbibel, habe dann andere Bibeln genommen, gemerkt, nein, eigentlich, ja, das kann man so verstehen. Habe dann den griechischen Text angeschaut, gemerkt, ja, ist möglich. Aber es hat mich beschäftigt, weil eine Missionsleiter zieht sowas die Schuhe aus. Wie kannst du das behaupten? Ich bin ja Berner. Geht manchmal ein bisschen länger. Aber irgendwann ist mir dann der Groschen runtergefallen. Und ich habe gemerkt, ich betone diesen Satz falsch. Paulus sagt, jetzt finde ich in diesen Gegenden kein Missionsfeld mehr. Warum? Weil es euer Missionsfeld ist. Das Missionsfeld der Gemeinden, die ihr gegründet habt. Die sollen jetzt dort das Evangelium verkünden. Und offensichtlich hat Jesus diese DNA in all seine Jünger hineingepflanzt. Wenn man die Apostelgeschichte anschaut und die junge Kirchengeschichte, dann entdecken wir Folgendes. Johannes ging in den Nordwesten der heutigen Türkei, hat dort Gemeinden gegründet. Andreas ging in die heutige Ukraine, hat dort Gemeinden gegründet. Petrus ging in den heutigen Irak, hat dort Gemeinden gegründet. Thaddäus in den heutigen Iran. Thomas nach Indien, es gibt bis heute Thomas-Gemeinden in Indien. Markus nach Ägypten, Matthäus in den heutigen Sudan. Am Pfingsten kamen ganz viele Menschen aus Nordafrika zum Glauben. Die sind dann alle auch hier zurückgegangen. Wo sollte Paulus noch hin, wenn er unbedingt die Unerreichten erreichen wollte? Nach Spanien. Spanien war damals gerade eine römische Kolonie geworden. Dort hatte noch nie jemand irgendwas von Jesus gehört. Das war eine völlig neue Kultur, eine ganz neue Sprache. Und Paulus wollte jetzt unbedingt dorthin. In der folgenden Zeit hat sich dann das Evangelium ausgebreitet im ganzen Römischen Reich. Und Europa wurde zum Zentrum des christlichen Glaubens. Dieser christliche Glaube, dann vor allem durch die Reformation und die Bibel, die jetzt plötzlich alle lesen konnten, wurde unsere Kultur extrem geprägt von der Bibel. Wer sich damit mal beschäftigen möchte, dem empfehle ich das Buch Der Mitte, wie wir wurden, was wir sind, die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Geschrieben, typisch für heute, von Vishal Mangalwadi, einem indischen Philosophie- und Theologieprofessor, der uns sagen muss, hey, schaut doch, wie eure Kultur von der Bibel her geprägt ist und wie ihr jetzt drauf und dran seid, seit 60 Jahren diese Kultur zu zerstören. Und deswegen noch ein ermutigendes Buch von Alexander Garg, das ist ganz neu, Untergehen oder Umkehren, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat. Es ist möglich, die Kultur wieder christlich zu prägen. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass die Welt um das Jahr 1800 so ausgesehen hat. 99% von allen Jesus-Nachfolgern damals lebten in der sogenannten westlichen Welt. Sprich in Europa. Und in Nordamerika, das waren ja die Europäer, die da drüber gegangen sind. Also 99%. Und immer mehr Christen haben dann verstanden, wir haben den Auftrag von Jesus hinzugehen an die Enden der Welt, um Christus bekannt zu machen, über Jahrhunderte ignoriert. Und damit war der Start der modernen Missionsgeschichte geschehen. Jetzt fing man an, von der westlichen Welt aus Tausende und Abertausende von Missionaren auszusenden in die sogenannten, damals sagte man so, in die sogenannten Missionsländer. Das waren dann Südamerika, Afrika und Asien. Und das zeigte dann Wirkung. 100 Jahre später sah es so aus, 90% der Jesus-Nachfolger lebten in der westlichen Welt und 10% in den sogenannten Missionsfeldern. Und dann geschah in 120 Jahren etwas absolut Unglaubliches. Heute sieht es so aus. Ein Drittel der Jesus-Nachfolger lebt in der westlichen Welt und zwei Drittel, man nennt es heute den globalen Süden, in den ehemaligen Missionsländern. Jetzt schauen wir noch aus einer anderen Sicht auf die Welt, also diese Entwicklung jetzt nicht vergleichen mit dem, was kommt. Bei der nächsten Folie geht es darum, wie viele Jesus-Nachfolger pro Kontinent in Bezug auf die Einwohner dort gibt es. Sieht dann so aus, der prozentuelle Anteil evangelikaler Christen auf den verschiedenen Kontinenten. Evangelikale Christen werden in der Missiologie Menschen genannt, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, ihm nachfolgen, die Bibel als Gottes Wort ernst nehmen und so weiter. Jetzt sehen wir da Nordamerika 22%. Je nach Blick kann man sagen, no, ordentlich, immerhin. Das Problem ist, dass vor 30, 40 Jahren das noch 38% waren. Also ziemlich stark am Schrumpfen. Ähnliches haben wir hier im Pazifik, Ozeanien, 15%. Dann Südamerika 20%, enorm stark wachsend. Afrika 19%, extrem stark wachsend. Allein Nigeria will 50.000 Missionare in den nächsten 10 Jahren aussenden. Es gibt Missionologen, die sagen, 2050 werden die meisten Christen auf der Welt in Afrika leben. Und dann haben wir noch Asien, 4%. Das tut sehr bescheiden. Aber wenn man da versteht, vor 40 Jahren war das 0%. Und die meisten Menschen leben hier. Milliarden, dann sind 4%, dann viele, viele Millionen, die in den letzten 40 Jahren zum Glauben gekommen sind. Jetzt fehlt uns eine Zahl. Europa 2,6%. Ich werde dann immer gefragt, ja, wie will man das dann messen? Natürlich sind das Hochrechnungen, wie bei allen Umfragen Hochrechnungen gemacht werden. Was wir auf jeden Fall herauslesen können, ist das Verhältnis, weil überall gleich gemessen wurde. Und das Verhältnis sagt, Europa ist missionologisch der bedürftigste Kontinent. Was ist jetzt passiert? Auf der einen Seite ist Europa in der modernen Missionsgeschichte im blinden Winkel oder im toten Winkel der Mission gelandet. Man hat Missionare ausgesandt und hat vergessen, hier auch Christus bekannt zu machen. Dafür kam aus der Aufklärung heraus die Säkularisierung unserer Gesellschaft und damit ein Massenaustreten aus den Kirchen. So dass heute zum Beispiel gerade in Ostdeutschland viele überhaupt keinen blassen Schimmer haben, wer Jesus ist. Keine Ahnung. Europa, der vergessene Kontinent. Ich lese weiter in Römer 15, 20 bis 21. Dabei machte ich es mir zum Grundsatz, das Evangelium nur dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderes Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle, die sagt, die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist, die, die noch nie von ihm gehört haben. Die Aufklärung, der Säkularismus, der Wohlstand, all das hat dazu geführt, dass für viele Europäer Christentum, christliche Glaube, Kirche einfach nur als ewig gestrig, absolut irrelevant angesehen wird. Kirchengebäude werden umgewidmet, zum Beispiel in Cafés oder in Schwimmbädern. Habt ihr gewusst, dass im Moment 250 Kirchengebäude in der Schweiz zum Verkauf stehen? Sie werden nicht mehr gebraucht. Das interessiert niemanden mehr. Wisst ihr, welche religiöse Gruppierung am schnellsten wächst in Europa? Die meisten sagen, der Islam, stimmt aber nicht. Der Atheismus. Der wächst um 8%. Ich werde dann immer so gefragt, ja, wie kannst du den Atheismus als Religion bezeichnen? Ganz einfach, es braucht mindestens gleich viel Glauben, dass es keinen Gott gibt, wie Glauben, dass es einen gibt. Deswegen ist es eine Religion. Die Bibel ist das Buch, das ein durchschnittlicher Europäer als allerletztes Buch noch in die Hände nehmen würde. Weil er so überzeugt ist, dass das einfach nur ein alter Schinken ist, der überhaupt keine Aussagekraft hat. Das heißt, in der Umkehrung, die einzige Bibel, die ein normaler Europäer heute liest, ist das Leben von Menschen, die sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus. Und da frage ich mich immer, wie gut ist unsere Übersetzung? Okay. Jetzt könnte das alles uns deprimieren und ja, das ist alles so schlimm und es geht nur noch bergab und so weiter. Wer sich mal mit Erweckungsgeschichte beschäftigt hat, der weiß, jede Erweckung, die es bisher gab in der Kirchengeschichte, entstand nach einem Tiefgang der Gesellschaft. Also die Chance auf Erweckung wächst mit jedem Tag. Hier in Europa. Das ist die gute Nachricht, oder? Deswegen bin ich mit Leidenschaft Leiter der Vision Europa, weil wir da etwas entgegensetzen wollen. Zum Beispiel mit Güttingers. Sie haben wir 2019 nach Hollabrunn in Österreich ausgesandt, um dort eine Gemeinde zu gründen. Es waren 5, 6 Leute. Urs ist ein sehr guter Evangelist. Und es kamen immer Leute zum Glauben. Jetzt ist die Gemeinde, etwa 30 Erwachsene sind das, eine schöne Gruppe geworden. Jedes Jahr kamen Menschen zum Glauben. Für diese Leute macht diese Gemeinde einen riesen Unterschied. Deswegen lohnt es sich. Oder Kesselis in Lens in Frankreich. Das ist die atheistischste Stadt, die es in Frankreich gibt, mit der höchsten Selbstmordrate. Und wir haben gesagt, die brauchen das Evangelium, da muss eine Gemeinde her. Und sie begannen, die Gemeinde zu gründen und merkten, da kamen einfach keine Leute zum Glauben. Es war so schwierig, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Jahrelang haben sie das versucht und haben dann gebetet, Jesus, was ist der Schlüssel, was müssen wir tun? Und dann bekamen sie die Idee, wir könnten ein Café eröffnen, mit dem besten Café in Lens und gesunden Lebensmitteln und in Kontakt kommen mit Leuten. Das haben sie dann gemacht. Es ging immer noch ein paar Jahre, bis die erste Person zum Glauben kam. Aber das war der Anfang. Seither kommen jedes Jahr Menschen zum Glauben. In diesem Jahr haben sie jetzt schon die dritte Taufe durchgeführt mit über 10 Täuflingen. Jesus baut seine Gemeinde. Oder Jankes, sie haben wir 2017 nach Gran Canaria gesandt, um dort aus einer Muttergemeinde heraus eine Tochtergemeinde zu gründen. Haben wir dann gemacht, oder sie haben das gemacht. Innerhalb von 3 Jahren wuchs dort eine Gemeinde, die war selbstständig. Wir hatten einfach offene Türen. Dann haben wir sie aufs Festland gesandt, nach Salamanca, um dort eine Gemeinde zu gründen. Und auch dort erleben sie, wie jedes Jahr Menschen zum Glauben kommen. Typisch für die heutige Missionssituation in Europa, er ist Deutscher, sie ist Kolumbianerin, ausgesandt von der Vision Schweiz. Vision Europa. Oder Jarek und Ania Mruz in Polen, Tarnów, eine Stadt mit 110.000 Einwohnern. Es gibt nur die katholische Kirche dort, sonst überhaupt nichts. Und wir haben gesagt, da muss eine Gemeinde her. Sie haben begonnen, ebenfalls bei ihnen im Wohnzimmer. Jetzt habe ich gerade diese Woche gehört, dass sie neue Räume gefunden haben, weil sie eine Gruppe sind von 30 bis 40 Leuten, die zum Glauben gekommen sind und vorwärts gehen. Wir arbeiten vor allem in Ländern mit sehr wenigen evangelikalen Gläubigen, das heißt in Frankreich, Spanien, Italien, Österreich und Polen. Das sind diese 5 Länder, in denen wir am Arbeiten sind. Und jetzt gehen wir weiter im Römerbrief, damit wir den dann abschließen können. Verse 22 bis 24. Aus diesen Gründen ist es mir bisher nicht ein einziges Mal möglich gewesen, zu euch zu kommen, obwohl ich mich doch seit vielen Jahren danach sehne, euch zu sehen. Jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weitere Aufgabe mehr und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch nun endlich besuchen zu können, um die Reise dann mit eurer Unterstützung fortzusetzen, nachdem ich mich vorher wenigstens für eine kurze Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreut habe. Für Paulus war klar, ich will zu den Unerreichten, ich will nach Spanien, aber das schaffe ich nicht alleine. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Leute, die für mich beten. Ich brauche Leute, die mich begleiten. Ich brauche Leute, die diese Gegend kennen und einen Support leisten können. Uns als Vision Europa geht es genau gleich. Die Vision Europa wurde gegründet, weil viele Gemeinden aus der Schweiz nicht einfach so im Ausland Gemeinden gründen können. Aber wenn sie sich zusammenschließen, miteinander, um miteinander Gemeinden zu gründen, dann geht das. Deswegen die Frage, wie kann ich einen Beitrag in Gemeindegründung bringen? Wie kann ich Teilhaber an Gemeindegründungsarbeit werden? Wie kann ich Missionar, Missionarin werden? Ich will ein paar Tipps geben. Es beginnt mit Interesse. Wenn mich das schon gar nicht interessiert, dann ist Hopfen und Malz verloren, was ich jetzt noch sagen werde. Es beginnt mit Interesse, es muss mich interessieren. Was könnte mein Beitrag sein? Wenn ich Interesse habe, dann brauche ich Informationen. Informationen findet man zum Beispiel auf unserer Webseite. Ich muss die immer öffnen am Sonntag, damit ich weiß, wo ich bin, dann, wo ich hinfahren soll. Da findet ihr, ich klicke jetzt einfach schnell mal durch, da findet ihr ganz viele Sachen. Ich gehe jetzt mal auf Länder, kommen wir zu unseren 5 Ländern, dann gehe ich auf Polen, dann kommen unsere Gemeindegründungsarbeiten in Polen, dann gehe ich auf Tarnów und dann lande ich wieder bei Jarek und Mruz, Jarek und Ania Mruz, und habe da Informationen. Und wenn ich dann diese Informationen geistlich verarbeite, sprich sie zu Gebeten mache, dann bin ich Gemeindegründer und Gemeindegründerin. Online halt, nicht vor Ort. Aber ich helfe mit. Und das ist entscheidend. Keine Gemeinde, die gegründet wird und wächst, macht das ohne Gebet. Es ist Jesus, der seine Gemeinde baut. Also wenn wir beten für Gemeindegründungsarbeiten, für Missionare, Missionarinnen, dann helfen wir mit, diese Gemeinden zu gründen und aufzubauen. Informationen findet man auch im Magazin, FG Magazin, das war die 25 Jahre Ausgabe, Jubiläumsausgabe von uns. Heute sieht das Ganze ein bisschen pfiffiger aus. Ein Text durchlesen, ein Gebet sprechen, es Jesus bringen. Und ich bin Teilhaber an Gemeindegründung. So einfach, kostet nicht, gar nichts, ein bisschen Zeit, aber sonst nichts. Oder man kann den Newsletter bestellen, der kommt so 5-6 Mal im Jahr aufs Smartphone. Viel Bild, wenig Text, aber genügend, um zu beten. Also eine andere Möglichkeit. Oder ich habe so Booklets mitgebracht, die liegen da auf dem Tisch auf. Diese Booklets empfehle ich immer, leg die einfach in die Bibel rein und jedes Mal, wenn du die Bibel öffnest, schaust du auch eine Seite an, betest für diese Leute da und du bist Teilhaber an Gemeindegründung. Du hilfst mit, Gemeinde aufzubauen. Vielleicht entstehen dadurch dann auch Beziehungen. Ich empfehle den Leuten immer wieder, wenn ihr Ferien macht in irgendeinem dieser Länder, schaut mal, wer von uns dort ist. Unsere Leute freuen sich über Besuche. Sie sind oft einsam, oft an der Front und freuen sich, wenn sie diese Beziehungen erleben können. Oder als Gemeinde könnt ihr auch solche Jahreslose bei uns bestellen, gratis in Frankfurt, und die benutzen. Und da zieht man dann einen Vers und ein Ehepaar, eine Familie, eine Einzelperson und super, wunderbar. Also das ist auch eine tolle Möglichkeit und auch da können Beziehungen passieren. Wir haben mal erlebt, dass im Januar uns jemand angerufen hat und gesagt hat, du Jörg, wir haben jetzt als Familie ein Jahr lang für dich gebetet, wir kennen dich gar nicht, wir möchten euch mal gern zum Abendessen einladen. Das war Wertschätzung und es sind Beziehungen entstanden, die lange halten. Ohne Spenden geht es halt auch nicht. Wir sind eine Missionsgesellschaft, die zwei Besonderheiten hat, im Gegensatz zu praktisch allen Missionsgesellschaften, die ich kenne. Das erste ist, wir haben fast keinen Strukturkostenanteil, das heißt, ein Heimatbüro, das dann 20% von jeder Spende mal für die Leute in der Schweiz braucht. Ich bin der einzige Angestellte mit 50%. Alles andere machen wir ehrenamtlich als Leitung. Und das Zweite ist, wir haben keine Projekte. Wir zahlen nur Löhne, damit Menschen freigesetzt sind, ihre Zeit einzusetzen, um Christus bekannt zu machen. Um Gemeinde zu gründen und aufzubauen. Das heißt, wenn wir dann zu wenig Spenden hätten, können wir neben irgendetwas sparen. Also da müssen wir Löhne kürzen und Leute entlassen. Zum Glück hat das Jesus noch nie zugelassen, Gott sei Dank. Aber das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Also auch Spenden braucht es. Und es ist auch immer wieder gut, so zu fragen, Jesus, bin ich eigentlich genau dort, wo du mich haben willst? Vielleicht habt ihr noch was anderes vor. Die Frage der Berufung. Ich danke euch ganz herzlich für eure Geduld und euer Ausharren. Ich will noch beten. Jesus, ich bin so froh, dass du Gemeinde baust und dass es deine Mission ist. Danke, nimmst du uns mit hinein als deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns zeigst, wie wir mithelfen können, dich in unserem Kontinent bekannt zu machen. Schritt für Schritt. Herzlichen Dank, Jesus. Amen.